Deutschlandfunk. Streitkultur.
Und wieder einmal hat das große Shoppen begonnen an diesem ersten Adventssamstag, der übrigens zugleich der internationale Kaufnix-Tag ist. Ein hierzulande eher unbekannter Aktionstag, um gegen ausufernden Konsum zu protestieren. Wie dem auch sei, es geht gerade ein Jahr zu Ende, in dem wie selten zuvor über Klimawandel und Konsum, über Verzicht und die Rettung der Erde gestritten wurde. Das wollen wir in dieser Sendung auch tun. Unsere Streitfrage heißt: Ist nachhaltiger Konsum möglich? Was und wie viel kann man kaufen und konsumieren, ohne der Umwelt zu schaden? Am Mikrofon ist Monika Dittrich. Herzlich willkommen zu dieser Streitkultur. Und bevor ich Ihnen meine Gäste vorstelle, hier ein paar Stimmen zum Thema.
How dare you pretend that this can be sold with just business as usual and some technical solutions?
Wir dürfen uns auch nicht in den Panikmodus von Greta Thunberg reden lassen. Die Erderwärmung bekämpft man nur mit kühlem Kopf, meine Damen und Herren.
Es steht fest, wir müssen unsere Lebensweise ganz stark ändern.
Und ja, es soll auch noch Leute geben, die im Sommer in den Sommerurlaub nach Malle fliegen, liebe Freundinnen und Freunde.
Und damit sorgen wir dafür, dass klimafreundliches Verhalten sich in der Zukunft auch lohnt.
Es gibt ja keinen anderen Grund für den Klimawandel als ausufernden Konsum und Hyperkonsum.
We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Ist nachhaltiger Konsum möglich? Darüber streiten heute meine Gäste. Aus Berlin zugeschaltet ist Adriana Nelligen. Sie ist promovierte Ökonomin und beim arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft zuständig für die Themen Umwelt, Energie und Infrastruktur. Guten Tag, Frau Nelligen.
Hallo.
Und in Siegen begrüße ich Nico Pech, Volkswirt und Umweltökonom. Er lehrt als außerplanmäßiger Professor an der Universität Siegen und ist einer der prominentesten Vordenker und Verfechter einer Postwachstumsökonomie. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Pech.
Guten Tag.
Frau Nelligen, Ihre Meinung bitte in einer Minute. Ist nachhaltiger Konsum möglich?
Ja, nachhaltiger Konsum ist auf jeden Fall möglich. Die Frage ist nicht nach dem Ob, sondern wie das in Zukunft aussehen kann. Es ist ja ganz klar, dass sich etwas ändern muss, sonst werden die Umwelt- und Klimabelastungen ja auch viel zu hoch für diese Erde. Aber wir müssen weg von der linearen Wegwerfkultur hin zu einer zirkulären und effizienteren Wirtschaft. Die Devise heißt, weniger Ressourcen verbrauchen, Abfälle zu vermeiden und weniger CO2 auszustoßen. Das bedeutet aber nicht, dass wir auf Konsum verzichten müssen, sondern dass wir künftig anders konsumieren. Für den Verbraucher bedeutet es, dass er Produkte künftig länger nutzen bzw. bei Bedarf auch reparieren kann oder das Produkt gar nicht mehr kauft, sondern eher mietet. Die Wirtschaft muss natürlich mit einem entsprechenden Angebot reagieren, da ja Angebot und Nachfrage eng miteinander verzahnt sind. Das findet auch mittlerweile statt. Die Reduzierung von Verbrauch und Produktion sehe ich als keine Lösung an, da hier auch eine mehrheitliche Akzeptanz in der Bevölkerung fehlen würde.
Vielen Dank, Frau Nelligen. Und jetzt antwortet Nico Pech. Ist nachhaltiger Konsum möglich?
Nachhaltiger Konsum per se kann nicht existieren, weil alles, was wir Konsum nennen, natürlich eine von außen zugeführte, industriell gefertigte Leistung ist, die einen Weg zurücklegt, die eine materialbehaftete Geschichte hat, die nennen wir dann Produktion. Wenn wir eine nachhaltige Entwicklung anstreben, dann kann es nur nachhaltige Lebensstile geben, aber nicht nachhaltige Objekte, Technologien, Designs oder etwa Dienstleistungen. Interessanterweise ist es so, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern überall auf diesem Planeten jedes Jahr einen neuen Rekord aufstellen, was den nachhaltigen Konsum anbelangt. Also die Erfindung, die Produktion, Verbreitung und Nutzung nachhaltiger Konsumobjekte. Gleichzeitig werden an allen Stellen, wo dies der Fall ist, neue Rekorde aufgestellt, was die pro Kopf in Anspruch genommene Quantität an ökologisch relevanten Ressourcen anbelangt. Daran erkennt man schon, dass hinter dem nachhaltigen Konsum eine Selbsttäuschung steht. Umgekehrt folgt daraus nicht, dass man sich nicht Mühe geben sollte, dass, wenn denn konsumiert werden muss, möglichst effiziente, kreislauffähige oder regenerative Objekte gekauft werden sollten. Das ist schon richtig. Aber das sind nur Mittel zum Zweck und der Zweck ist ein nachhaltiges Leben und das bedeutet, weniger zu konsumieren.
Herr Pech, viele Menschen achten darauf, nachhaltig zu leben. Sie kaufen im Bio-Supermarkt, bestellen Ökostrom, machen Carsharing. Manche gehen mit einem Leinenbeutel zum Bäcker, wo sie die Brötchen reinpacken lassen. Sie gehen vielleicht sogar in unverpackt Läden, kaufen sparsame Elektrogeräte. Ist das alles wertlos?
Ist überhaupt nicht wertlos, wenn dieselben Menschen ihre individuelle CO2- oder Ökobilanz im Blick behalten. Wir stellen fest in der sozialwissenschaftlichen Nachhaltigkeitsforschung, dass immer mehr Menschen, die immer nachhaltiger konsumieren, häufig fliegen, große Autos fahren, viel Wohnraum haben, viel Elektronik um sich scharen und so weiter. Wir sprechen von einer symbolischen Kompensation einer nicht nachhaltigen Lebensweise. Sie können das auch ökologischen Ablasshandel nennen. Dies ist ein großes Problem und das lässt sich nur dadurch offenlegen, dass wir endlich diese Täuschung aufgeben, die sich dahinter verbirgt, dass wir nachhaltige Objekte betrachten und zählen und sagen, wenn die mehr werden, dann haben wir uns im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung in die richtige Richtung bewegt. Nein, nur die Gesamtsumme an ökologisch relevanten Handlungen in einem Menschenleben ist eine widerspruchslose Zielebene, an der wir uns orientieren können, wenn wir die ökologischen Lebensgrundlagen noch erhalten wollen.
Das heißt verzichten?
Nein, niemals. Erstens, wenn wir weniger konsumieren, verzichten wir nicht, sondern wir geben eine Beute zurück, die wir uns dreisterweise angemaßt haben. Es gibt keine theoretische Grundlage, auf der sich irgendwie zeigen lässt, dass der Konsum, den wir heute genießen, das Resultat unserer Arbeit ist. Es ist das Resultat umfänglicher Plünderung und nichts anderes steckt dahinter. Zweitens, wir tun uns nichts Gutes damit, wenn wir die menschliche Aufnahmekapazität für Reize, Genüsse und andere Konsumverabreichungen übersteigern. Wir stellen seit Jahrzehnten fest, dass die durchschnittliche Lebenszufriedenheit gerade in den prosperierenden Konsumgesellschaften nicht zugenommen hat, sondern wir haben schon einen Punkt erreicht, wo wir unter Konsumstress und unter einem Beschleunigungsburnout leiden, sodass wir unser Leben viel stressfreier und bekömmlicher gestalten könnten, wenn wir unsere Konsumansprüche reduzieren. Aber nicht auf null. Ich würde nie behaupten, dass ein gutes, würdiges, modernes, freies Leben ohne Konsum auskommt. Es geht um die Dosis. Für Konsum gilt dasselbe wie für Medizin. Die Dosis macht das Gift.
Frau Nelligen, die Beute zurückgeben, könnten Sie damit zufrieden sein? Das wäre sicherlich etwas, was die Wirtschaft nicht so gerne tut.
Die Beute zurückgeben ist natürlich schwierig, aber was wir natürlich anstreben sollten, ist, weniger sozusagen Ressourcen zu verbrauchen und eben ressourceneffizienter zu werden. Ich würde aber gerne noch auf einen Punkt von Herrn Pech eingehen. Konsum und Wachstum heißt ja nicht nur Protz, sondern Konsum und Wachstum sind doch auch vor allem Fortschritt und Wohlstand. Das kann auch vor allem medizinischer Fortschritt sein. Medizin zur Heilung von Krebserkrankungen würde es nicht geben, wenn wir nicht nach Wohlstand und Fortschritt streben würden. Und Menschen streben nach Wohlstand und Sicherheit. Das gilt vor allem für Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die sich erst das Ganze noch erwirtschaften müssen. Ich glaube nicht, dass sie ihren Konsum einschränken wollen.
Frau Nelligen, wenn wir über nachhaltige Produkte sprechen, dann müssen wir auch über den sogenannten Rebound-Effekt sprechen. Das bedeutet, dass Einsparungen oft zu Verschwendungen führen. Also in gedämmten Wohnungen wird mehr geheizt, die sparsame Waschmaschine wird öfter genutzt. Wie würden Sie darauf reagieren?
Es ist ganz klar, dass bestimmte Entwicklungen auch Rebound-Effekte verursachen. Aber auch hier gilt die Devise, wir brauchen den technologischen Fortschritt, um hier Technologien weiterzuentwickeln, dass diese Rebound-Effekte reduziert werden. Und es ist die Frage, was ist die Alternative? Also verzichten, wie erreicht man das? Ich glaube nicht, dass man in einem demokratischen System Menschen dazu zwingen kann oder auffordern kann, die persönliche Freiheit des Konsums aufzugeben. Außerdem haben wir immer den Drang zu optimieren und Neues zu entwickeln. Das ist ein menschlicher Zug.
Herr Pech, wollen Sie auf technologischen Fortschritt verzichten?
Nein, überhaupt nicht. Auch hier gilt, dass wir ein mittleres, ein menschenverträgliches Maß erreichen müssen. Aber ich möchte auf zwei Punkte noch eingehen. Also Frau Nelligen hat das Thema gleich doppelt verfehlt, als sie von Gesundheit sprach. Erstens, den Konsum zu mäßigen heißt doch überhaupt nicht, die Gesundheitsversorgung in irgendeiner Form anzugreifen. Außer man zählt die Gesundheitsversorgung zum Konsum. Aber das wäre dann ein Eigentor, weil nämlich Gesundheit auch etwas sehr Aktives ist. Das heißt, Menschen, die sich gesünder ernähren, die sich mehr bewegen und die sich nicht so viel Stress aussetzen und die eher im Sozialen, also im Tätigsein, Erfolg Erfolgserlebnisse haben, leben mit Sicherheit gesünder. Das heißt, wir würden gesünder leben, wenn wir die Konsumgesellschaft endlich entrümpeln von all den Dingen, die wir kaum mehr bewältigen können. Und außerdem ist es nie ein Widerspruch, selektiv vorzugehen, wenn Reduktionsleistungen zu erbringen sind. Indem man sagt, also Flughäfen sind eben nicht so wichtig wie Krankenhäuser oder Smartphones sind nicht so wichtig wie Medizin. Das sollte also in einer aufgeklärten Gesellschaft möglich sein, darüber Entscheidungen herbeizuführen.
Und die Herr Pech, da würde ich gerne einmal ganz kurz dazwischen gehen, weil das würde ich gerne verstehen. Denn Wirtschaftswachstum hat uns natürlich schon einen hohen Lebensstandard beschert, hat auch dazu geführt, dass wir in der westlichen Welt gesünder leben, dass weniger Kinder nach der Geburt sterben und so weiter und so fort. Also es ging uns ja eigentlich noch nie so gut wie heute. Die Lebenserwartung ist angestiegen. Das hat ja auch etwas mit diesem Wirtschaftswachstum zu tun.
Nein, das hat nichts mit dem Wirtschaftswachstum zu tun, sondern das hat etwas zu tun damit, dass wir natürlich Fortschritte in der Gesundheitsversorgung erreicht haben. Völlig richtig. Und die würde ich auch unter keinen Umständen in Frage stellen wollen. Aber das Wachstum im Verkehr beispielsweise oder in vielen anderen Konsumgütern Bereichen trägt doch nicht dazu bei, dass wir gesünder leben. Ja, wir sind viel mobiler geworden und viele dieser vermeintlichen Fortschritte
haben zum Beispiel eine vielfältigere Ernährung.
Dass wir eine vielfältigere Ernährung haben, stimmt, aber Vielfalt heißt noch lange nicht Gesundheit. Wir haben also das Angebot an Nahrungsmitteln so dermaßen erweitert, um lauter ungesunde Nahrungsmittel und auch solche Nahrungsmittel, deren Anbau so viel gesundheitliche Schäden verursacht, also dass man darüber alleine einen halben Tag reden könnte. Aber nochmal, Fortschritte zu erzielen und den Preis des Fortschritts nicht einzubeziehen, ist irrational. Also zu behaupten, wir hätten also durch viel Fortschritt und durch viel Wachstum den Wohlstand erhöht, lässt sich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber wissen Sie, ein Bankräuber erzielt natürlich auch einen Fortschritt, wenn er sein Einkommen erfolgreich erhöht. Und wir haben kurzfristig diesen Wohlstand erhöht, also für einen historischen Augenaufschlag. Und bald ist Zahltag. Und dann werden auch die gesundheitlichen Fortschritte plötzlich gegenübergestellt einer ökologischen Situation, die gelinde gesagt noch unterhalb von gesundheitsschädlich einzuordnen ist. Und das bedeutet schlicht und ergreifend, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen. Und die können nur reduktiver Art sein, weil technologische Fortschritte im Umweltschutz haben wir bis heute nicht erzielt. Wir haben alle ökologischen Probleme, wenn wir Technik eingesetzt haben, um sie einzudämmen, immer nur verlagert und verschoben.
Darauf würde ich sehr gerne direkt antworten, weil wir ja auch mittlerweile schon eine Entkopplung, nicht nur eine relative Entkopplung zwischen Ressourcenverbrauch und Wachstum sehen. Die Industrie setzt mittlerweile umweltschonende Technologien ein. Jeder 10. Euro in Deutschland geht in Investitionen für den Umweltschutz. Und wenn man sich die Entwicklungen der letzten Jahre anschaut, sieht man ganz deutlich, dass das Bruttoinlandsprodukt stark gestiegen ist, um etwa seit 1990 um etwa die Hälfte gewachsen, während die CO2-Emissionen um etwa 30% reduziert werden konnten. Der Energieverbrauch konnte auch absolut entkoppelt werden und ist um 11% geringer als noch in 1990. Ich glaube, das sind Schritte, die zeigen, die Industrie, die Wirtschaft setzt saubere produktionslose Lösungen ein, die eben die Entstehung von Emissionen reduziert und auch häufig vermeidet. Und damit gehen wir einen Schritt voran. Und ich glaube, es ist ein iterativer Prozess, der immer wieder Verbesserungen benötigt. Ich sage nicht, dass wir eine perfekte Situation haben. Wir sind noch auf dem Weg dorthin und wir brauchen noch mehr Innovationen, die schneller vorangehen. Aber ich glaube, wir stehen nicht am Anfang.
Das heißt, aus Ihrer Sicht kann es ein Wirtschaftswachstum geben, das gleichzeitig klimaverträglich ist?
Auf jeden Fall. Also ich halte es für eine Illusion, dass wir die Weltwirtschaft zum Anhalten oder gar zum Schrumpfen bekommen. Ich halte es einfach für unrealistisch, dass man durch Konsumverzicht klimaneutral werden kann. Ich denke, dass es in dieser Größenordnung nur durch Innovation möglich ist. Und dafür brauchen wir fundamentale Veränderungen in der industriellen Produktion, aber auch in der Landwirtschaft und auch in der Energieproduktion.
Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Streitkultur. Heute zum Thema, ist nachhaltiger Konsum möglich? Es diskutieren Adriana Nelligen vom Institut der Deutschen Wirtschaft und der Postwachstumsökonom Nico Pech. Herr Pech, die Zahlen, die Frau Nelligen eben zitiert hat in Bezug auf Energieverbrauch beispielsweise. Wie reagieren Sie darauf, auf die Aussage, Klimaschutz geht eigentlich nur mit Innovation?
Was Frau Nelligen da gerade gesagt hat, das stimmt so nicht. Wir haben im Prinzip auf der Ebene der Industrieproduktion die eklatantesten Umweltschäden räumlich verlagert, wenn wir die Energieverbräuche, die der German Lifestyle verursacht, wenn wir die tatsächlich ehrlich darstellen. Das heißt also auch die Energieverbräuche in Indien, China und in den anderen Bereichen, wo wir jetzt produzieren lassen, mal einbeziehen. Ja, dann kann man nur zu dem Ergebnis kommen, dass wir also immer mehr Energie verbrauchen. Allein die Digitalisierung in Deutschland ist doch ein Fass ohne Boden. Wir brauchen praktisch 3,5 Großkraftwerke, um nur über Nacht die Lithiumbatterien der digitalen Endgeräte aufzuladen. Wir haben noch nie weniger Flächen gehabt, weil wir in einem Bauboom, in einem Verkehrsboom und in einer Energiewende immer mehr Flächen zerstören. Die Bundesrepublik Deutschland erzeugt so viel Elektroschrott, dass es inzwischen neue Gebirgszüge in Afrika gibt, da wo der Elektroschrott abgeladen wird. Für uns heißt das dann aus dem Auge, aus dem Sinn, und wir sind sauber geworden. Das heißt, der ganze ökologische, technische Fortschritt war nie etwas anderes als eine Verlagerung von Umweltproblemen von dem einen physischen Aggregatzustand in einen anderen. Oder wir verlagern es räumlich beispielsweise. Und deswegen behaupte ich, wir haben niemals einen wirklichen technischen Fortschritt in der Entlastung der Ökosphäre erzielt.
Okay, Frau Nelligen, werden die Schäden nur verlagert?
Nein, sie werden nicht nur verlagert, aber ich glaube, wir müssen insgesamt eine globalere Perspektive einnehmen. Ich glaube, es hilft nichts, wenn wir hier in Deutschland unseren Konsum ändern, alle um uns herum aber nicht mitmachen. Also ich meine, Deutschland ist für 2% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir überzeugende und machbare Wege zu Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit finden müssen, die nicht nur bei uns funktionieren, also in Deutschland, sondern auch in den USA, China, Afrika, Indien etc. Denn die globalen CO2-Emissionen steigen kontinuierlich und nur in Europa gehen aktuell die Emissionen zurück. Bloß die Frage ist, welche Rolle nehmen wir hier ein? Wir als weltweite Ökopolizei oder wollen wir eher eine Vorreiterrolle für innovative Technologien darstellen?
Nun hat man manchmal den Eindruck, dass Unternehmen, wenn sie mit Nachhaltigkeit werben, dass das vielleicht auch das ist, was als Greenwashing bezeichnet wird. Also es ist natürlich auch eine Marketingstrategie, weil man weiß, Konsumenten kaufen Produkte eher, wenn sie dabei ein gutes Gewissen haben. Also wie viel von dieser Innovation ist tatsächlich nachhaltig?
Also es gibt Aspekte wie zum Beispiel die Ressourceneffizienz. Das machen die Unternehmen, weil ich meine, Ressourceneffizienz hat ja auch was mit Kosten zu tun. Das ist jetzt ja nichts Neues. Damit wird kein Greenwashing betrieben. Und technologische Errungenschaften wie die Digitalisierung können da auch wichtige Enabler sein. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, mit Unternehmen zu sprechen, die mir eben hier gezeigt haben, wie sie eigentlich über diese zunehmende Digitalisierung einfach weniger Ressourcen verbrauchen können. Also sie können zum Beispiel den Verschnitt von Schaumstoff bei Polsterungen erheblich reduzieren, weil sie eben durch die Digitalisierung den Zuschnitt genauer planen können. Oder andere Unternehmen können neue Geschäftsmodelle starten, indem sie eben weg vom Verkauf eines Produktes zu einem Mietmodell kommen, was ihnen erlaubt, diese Geräte wieder zurückzubekommen, wieder aufzubereiten und wenn es dann sozusagen am Ende der Produktnutzungsphase ist, nach 2- oder 3-maligem Gebrauch, ein adäquates Recycling der Materialien ermöglichen.
Was heißt das dann für den Bürger, der ja auch Verbraucher und Konsument ist? Wie kann oder soll der sich verhalten?
Der Konsument entscheidet ja selber, was er macht. Und das heißt, diese persönliche Freiheit dürfen wir auch nicht antasten. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute wie vor 100 Jahren leben möchten. Im Prinzip wollen sie immer das Neueste und das Beste. Wenn sich das Angebot aber so verändern würde, dass man eben Produkte wieder besser reparieren kann oder diese Produkte eben über ein Mietmodell nur mietet, wenn sich das sozusagen in der Fläche tragen würde, dann würde es auch eine entsprechende Nachfrage dafür geben. Und das zeigt sich ja auch. Also ich meine, die Sharing-Modelle, die es jetzt gibt, verbreiten sich immer stärker.
Herr Pecht, die meisten Leute wollen vielleicht Wirtschaftswachstum, Wohlstand, Konsum. Wie setzen Sie das um, ohne dass wir in einem autoritären System leben müssen?
Naja, wenn jemand also den Menschen empfiehlt, weiter zu konsumieren und für Wirtschaftswachstum zu sein, dann finde ich das nicht weniger autoritär, als den Menschen zu empfehlen, wachstumskritische Überlegungen
naja,
anzustellen.
Im Moment kann das in diesem Land jeder selbst entscheiden.
Ganz
man
genau,
kann in den Unverpacktladen
und
ins Reparaturcafé gehen. Man kann sich aber eben auch einen SUV kaufen und übers Wochenende irgendwo hinfliegen. Das ist jedem selbst überlassen.
Selbstverständlich. Es ist auch jedem selbst überlassen, Kritik daran zu üben. Wir führen ja letzten Endes immer eine Gespensterdebatte, wenn wir die Frage eben stellen, ob wir noch die Wahl haben zwischen einer wachsenden Wirtschaft und einer, die irgendwann nicht mehr wachsen kann, sondern vielleicht sogar kleiner wird. Denn die Substanzen, die wir bräuchten, um das wirtschaftliche Wachstum auch zukünftig aufrechtzuerhalten, werden einfach immer knapper. Wir haben eine Phosphorkrise, wir haben eine Flächenkrise in Deutschland, die natürlich beflügelt wird durch diese unverschämte Ideologie, dass wir Wohnraummangel hätten. Deswegen wird im Moment ja alles zugebaut, was nicht nied- und nagelfest ist.
Der Punkt ist angekommen, Herr Pech. Ich bleibe dabei. Wie wollen Sie es durchsetzen, Konsum zu unterbinden in einer demokratischen, offenen Gesellschaft?
Nochmal, hören Sie genau hin. Es geht nicht darum, Konsum zu unterbinden. Wir werden früher oder später auf eine Eskalation zulaufen, wenn wir so weitermachen wie bisher, wo die Wirtschaft nicht nur nicht mehr wachsen kann, sondern gewisse Sektoren zusammenbrechen. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir noch 5 solche heißen Sommer erleben, wie wir sie jetzt 18 und 19 erlebt haben, wird die Landwirtschaft so nicht mehr aufrechtzuerhalten sein. Und das bedeutet, dass wir hier ein Problem bekommen. Das wird auch unsere Kaufkraft, unser Einkommen in gewisser Weise schmälern, weil wir dann vielleicht zu viel höheren Preisen Nahrungsmittel von anderswo importieren müssen. Das ist die eine Sache. Und je mehr Menschen nun anfangen, sich in sozialen Nischen schon vorsorglich vorzubereiten auf so eine Situation, umso mehr Erfahrungswissen hat diese Gesellschaft, auf das dann zurückgegriffen werden kann. Das heißt, ich appelliere sozusagen an diejenigen Gruppen, die heute schon willens und fähig sind, in Reallaboren oder in ganz bestimmten dezentralen Ebenen im Prinzip schon jetzt eine postwachstumstaugliche Lebensführung anzustimmen. Und ich weiß, dass es auch viele Unternehmen gibt, die im Prinzip auch ihre Wertschöpfung in der Lage sind, umzustellen auf diese neue Situation. Und wenn sich Verknappungsszenarien einstellen, werden diese Blueprints, die natürlich nicht mehrheitlich jetzt vertreten sein können, werden dann plötzlich die Lösung sein. Das heißt, mir geht es nie darum, eine Mehrheit zu erreichen. Dass das nicht möglich ist, ist klar. Und es geht auch nicht darum, mit autoritären Mitteln etwas umzusetzen. In einer freien Gesellschaft sollte man davon ausgehen, dass ein gewisser Prozentsatz willens und fähig ist, postwachstumstauglich zu leben.
Frau Nelligen, können Sie sich das vorstellen, postwachstumstauglich leben?
Nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, dass ich Umwelt versuche, soweit es geht, umweltbewusst zu leben. Ich glaube aber, die Idee, die Herr Pech hat, eher eine Avantgarde ist. Und ich befürchte, dass häufig noch moralischer Anspruch und Realität weit auseinander liegen. Also das Beispiel Bio-Lebensmittel, finde ich, ist immer ganz anschaulich. Wir wollen alle ökologisch und regional hergestellte Lebensmittel haben. Ich lebe in einem Bubble, sage ich mal, im Lebensbubble, wo ich das Gefühl habe, es machen alle. Und man sieht es ja auch immer mehr in den Discountern und nicht nur in den Reformhäusern, dass ein Angebot da ist. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, Bio-Lebensmittel haben bis heute nur einen Marktanteil von 5%. Bei Fleisch sind es sogar nur 2%. Und wenn man sich die Ökolandflächen anschaut, da sind wir unter 10%. Da frage ich mich, ja, da müssen wir natürlich irgendwie versuchen, die Leute zu einer besseren Qualität vielleicht statt Quantität beim Wachstum zu bringen. Aber zwingen kann man sie nicht. Die Leute müssen das wollen.
Herr Pech, Frau Nelligen, noch eine Frage zum Schluss. Für viele Menschen in Deutschland sind die nächsten Wochen ein Konsummarathon. Es wird gekauft ohne Ende, Elektroartikel, Kleidung, Spielzeug und vieles mehr. Aufwendig verpackt wird das alles auch noch. Was würden Sie empfehlen, wie kann nachhaltiges, ökologisches Schenken aussehen? Herr Pech, Sie zuerst bitte.
Also ich würde mich wirklich konzentrieren auf maximal ein kleines und ökologisch verträgliches Geschenk, das man denjenigen überreicht, die man meint, beschenken zu müssen. Noch besser ist es wirklich, in dem Lebensumfeld, in dem man sich aufhält, zu vereinbaren, dass man sich Weihnachten nichts mehr schenkt. Wir haben inzwischen, ich kann das nur nochmal wiederholen, Konsumstress. Uns mangelt es an nichts. Wir haben einen Überfluss, der uns inzwischen krank macht. Darüber haben wir jetzt nämlich gar nicht gesprochen. Wir haben psychische Wachstumsgrenzen erreicht. Wir brauchen schlicht und ergreifend eine Entschlackung unserer Konsumsphäre, weil wir sonst schlicht und ergreifend unter einem Stress leiden, der nicht unserer Lebensqualität zuträglich ist.
Und Frau Nelligen, was sind Ihre Ideen für ökologisch vertretbare Geschenke?
Ich finde es wichtig, dass man immer mehr berücksichtigt, wenn man Geschenke kauft, woher die Geschenke kommen und wo sie danach hingehen. Also dieser Aspekt einer Kreislaufwirtschaft finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn man weiß, die Sachen sind zum Beispiel aus recyceltem Material, wenn man eben Produkte kauft oder man weiß, dass sie aus fairem Handel sind. Weil ich meine, Nachhaltigkeit ist ja nicht nur eine ökologische Dimension, sondern auch eine soziale Dimension.
Vielen Dank Ihnen beiden. Das war die Sendung Streitkultur. Heute zur Frage, ist nachhaltiger Konsum möglich? Es diskutierten die Ökonomin Adriana Nelligen vom Institut der Deutschen Wirtschaft und der Volkswirt Nico Pech, Vordenker der Postwachstumsökonomie. Am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.